Frau Czerny, was war eigentlich Ihre Motivation, als Sie sich entschlossen haben, Grundschullehrerin zu werden?
Also ich bin Grundschullehrerin geworden, weil ich schon immer gern mit Kindern gearbeitet habe. Ich habe früher sehr viel im kirchlichen Bereich gemacht, Kindergottesdienste, Kinderfreizeiten, Kinderbibelwoche. Ich habe Basketballmannschaften trainiert. Ich habe schon sehr früh anderen Kindern geholfen beim Lernen, habe Nachhilfe gegeben. Und ich arbeite einfach gern mit Menschen. Ich finde es sehr spannend, mit Menschen zu tun zu haben. Und es hat mich dann schon relativ früh interessiert, wie Kinder denn gerne und mit Freude lernen und vor allen Dingen auch erfolgreich.
Das waren also Ihre Ideale, gerne und fröhlich lernen. Schauen wir also mal, was passiert, wenn Ideale auf die Schulpraxis treffen, und gehen dafür zurück, ja, mal ganz auf los, also zum ersten Schultag. Und da begegnen Ihnen als Lehrerin, wie Sie es ja in Ihrem Buch beschreiben, ziemlich unterschiedliche Kids auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Können Sie uns das einmal plastisch machen?
Nee, die Kinder kommen schon mal aus unterschiedlichen Elternhäusern. Ja, da habe ich zum einen ganz arme Kinder und teilweise auch sehr privilegierte Kinder. Die Kinder haben unterschiedliches Alter teilweise, also teilweise der Altersunterschied schon 1-2 Jahre. Sie haben einfach unterschiedliche Vorerfahrungen, haben unterschiedliche Dinge erlebt. Sie sind von der Entwicklungsstufe unterschiedlich. Sie haben ganz unterschiedliche Interessen und Neigungen. Also es ist insgesamt ein ganz, ganz bunter Haufen, der mir da begegnet.
Entwicklungsstufe unterschiedlich, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass sie in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich weit sind. Das sind die unterschiedlichsten Bereiche auch, ne? Das ist auf der einen Seite die Sprache. Die einen Kinder drücken sich schon unwahrscheinlich gut aus, ja, haben einen großen Wortschatz, haben schon eine ausgeprägte Grammatik. Andere Kinder wiederum sprechen fast nur in 1 oder 3 Wortsätzen, können sich schwer ausdrücken. Das ist aber auch in anderen Bereichen. Die einen können Regeln einhalten und wissen gewisse Abläufe und Rituale und wissen, wie sie sich benehmen sollen. Andere Kinder wissen es nicht. Die nächsten haben Erfahrungen gemacht, weil sie im Urlaub mit den Eltern in Griechenland waren, eine Tempelanlage gesehen haben oder sonst vielfältige Eindrücke hatten, waren in der Oper, im Theater. Andere Kinder haben das nicht erleben können. Und also in der Form sind sie einfach auf wirklich unterschiedliche Entwicklungsstufen. Auch oft von der Reife her, dann wie sie einfach schon in der Welt stehen. Manche Kinder sind noch sehr verträumt, manche sind noch Kindergartenkinder, gerade weil jetzt doch das Einschulungsalter runtergesetzt worden ist, habe ich immer mehr Kinder, die eigentlich meines Erachtens noch nicht wirklich schulreif sind, die sich dann ganz schwer tun, einfach auch mal wirklich auch nur kurze Zeit sitzen zu bleiben oder kurze Zeit die Aufmerksamkeit auf einen Lehrer oder auf eine Sache zu lenken. Andere wiederum stehen schon richtig kräftig in der Welt, können sich schon auf was konzentrieren, wollen auch schon richtig was lernen und sich anstrengen. Also das ist ein ganz großes, weites Feld, wo die Kinder da unterschiedlich sind.
Wie sind denn die Kinder generell ihrer Erfahrung nach unterwegs? Freuen die sich eher auf die Schule oder sagen die, nee, Schule, muss das wirklich sein?
Es ist unterschiedlich. Also als ich angefangen habe als Lehrerin, das ist jetzt schon 14 Jahre her, war das noch viel klarer. Da haben sich die Kinder eigentlich sehr drauf gefreut. Damals hatte ich aber auch hauptsächlich 6- und 7-Jährige in der Schule. Ja, also eigentlich fast nur 7-Jährige, ein paar 6-Jährige. Jetzt zurzeit habe ich eigentlich nur 6-Jährige und sogar ein paar 5-Jährige. Und den Unterschied merkt man sehr deutlich, dass die Kinder einfach noch nicht wirklich diese Reife für diesen Schulalltag haben. Und dementsprechend ist es für die Kinder oft auch einfach anstrengend, im Gegensatz zum Kindergarten, wo sie sich relativ frei auch bewegen können und auch nicht auf einen Inhalt oder auf ein Thema konzentriert sein müssen. Es ist in der Schule halt so, dass sie mit sehr vielen Kindern im Klassenraum sind, sich entweder auf den Lehrer oder auf eine Sache konzentrieren müssen, weil dieses Freie und in dem Sinn Ungebundene da nicht mehr in der Form vorhanden ist. Selbst wenn man eine freie Arbeit macht, hat es ja doch einen gewissen Inhalt, ne? Und das überfordert diese kleinen Kinder dann oft. Also das passiert leider immer mehr.
Jetzt haben Sie also in der ersten Klasse über 20 Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Zunächst mal, wo wollen Sie mit denen im ersten Schuljahr eigentlich hin und wie gehen Sie da vor?
Also zum einen ist es natürlich so, dass sie in der ersten Klasse lesen, schreiben und rechnen lernen sollen. Das klingt relativ einfach, ist aber doch relativ komplex und vielfältig, wenn man sich überlegt, was da alles drin steckt. Allein in Mathematik, die ganzen Zahlen, die ganzen Rechenzeichen, ein Verständnis für die Operationen. Was bedeutet eigentlich Plus, was bedeutet Minus, was ist Vergleich? Ne? Die Zahlvorstellungen, lineare Vorstellungen, eine Mengenvorstellung. Also steckt ganz, ganz viel drinnen, was man oft übersieht, wenn man nur von Lesen, Schreiben und Rechnen spricht. Beim Lesen und beim Schreiben dann ähnlich, da sind auch ganz viele Aspekte mit drin. Mir geht es darum, dass sie sich wohlfühlen in der Schule und wirklich eine gute Klassengemeinschaft bilden, dass sie lernen, miteinander umzugehen, miteinander zu leben und zu lernen, miteinander auch arbeiten zu können, dass wir lernen, gemeinsam einen guten Tag zu gestalten, das heißt auch Regeln einzuhalten, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Mir ist wichtig, dass sie lernen, in gewisser Weise, wie soll ich sagen, auf sich selber aufzupassen oder auf sich selber zu achten. Wie lerne ich das Lernen auch, wie kann ich selbstständig mir was erarbeiten, in gewisser Weise das anzubahnen, ich meine, die sind ja noch relativ klein, aber all diese Dinge, die sind mir durchaus wichtig, also nicht nur das Fachliche, sondern auch das, wie geht man miteinander um und wie gehe ich mit mir um und diese ganzen Aspekte.
Sie haben die Unterschiedlichkeit der Kinder angesprochen. Erweist sich das als ein Problem für das Unterrichten?
Gar nicht eigentlich. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich wahnsinnig spannend und es ist wahnsinnig vielfältig und wahnsinnig bereichernd. Also Kinder vor allen Dingen schätzen diese Vielfalt an sich sehr, weil sie so viel von anderen mitnehmen und profitieren können und auch diese Unterschiedlichkeit nicht als Problem sehen, sondern tatsächlich als Bereicherung. Und das auch anerkennen können, wenn jemand anders was zum Beispiel schon besser kann. Ja, der kann schon lesen, der kann schon schreiben. Die sind da eher stolz drauf in gewisser Weise. Das Problem ist nur dann, wenn sie sozusagen dadurch abgewertet werden. Ja, also da fängt dann das Problem an. Aber an sich ist diese Vielfalt was Tolles und auch ich als Lehrer habe dann die Möglichkeit, dadurch, dass so viel da ist, das natürlich sozusagen auch rauszukitzeln, rauszuholen, sodass es für alle in gewisser Weise zugänglich ist und damit einen viel vielfältigeren und bunteren Unterricht zu gestalten, als wenn das jetzt alles so eintönig und gleich wäre.
Sie haben das Stichwort gegeben, abgewertet werden. In der zweiten Hälfte der zweiten Klasse werden ja dann benotete Klassenarbeiten oder Proben geschrieben, was in der Klasse, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, einen regelrechten Kulturbruch auslöst, dass sich damit also alles schlagartig verändert. Können Sie uns dieses Vorher-Nachher einmal beschreiben?
In der ersten Klasse gelingt es noch, wenn man sich als Lehrer sozusagen dieser ganzen Beurteilungsthematik in gewisser Weise erstmal widersetzt oder sich davon frei hält, gelingt es noch, dass wirklich jedes Kind für sich sozusagen im Mittelpunkt steht und man jedes Kind für sich begleiten kann und diesem Kind dann auch sozusagen vermitteln kann, wo es steht, was es braucht, beziehungsweise das Kind es auch selber merkt und die Kinder lernen, wenn sie nicht ständig verglichen werden, wirklich für sich und sehen, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, die kommen zu mir, fragen mich, kannst du mir hier helfen, das habe ich nicht verstanden und so. Da geht es wirklich sozusagen um dieses Kind für sich und es lernt für sich und die sozusagen das, was für es selber wichtig ist. Ja? Und sobald dann diese Vergleiche anfangen, und das ist leider teilweise sogar schon in der ersten Klasse, da wird das dann halt mit Smileys gemacht oder mit Punkten oder sonst irgendwas, aber sobald sozusagen so ein äußeres Urteil da drauf kommt und einteilt in gut und schlecht, passiert das eben, dass sozusagen dieses Lernen sich vom Kind wie ablöst und es eigentlich mehr um die Beurteilung des Außenstehenden geht. Ja, war ich jetzt gut und habe ich das jetzt gut gemacht oder bin ich jetzt ein schlechtes Kind? Aber es geht nicht mehr um das Lernen für sich selber und das, was dieses Kind an sich bereichert. Und für Kinder ist es tatsächlich ganz schwierig, weil die sich auch noch sehr damit identifizieren. Die können nicht so wie wir Erwachsenen sagen, ich habe da nicht gelernt oder ich war da faul oder sonst irgendwas, sondern Kinder lernen ja ganz anders als Erwachsene. Sie nehmen in gewisser Weise auf, aber gar nicht bewusst in dem Sinne. Wir setzen uns hin, lesen was oder lernen was auswendig und das ist eine richtig gehende Leistung für uns, was wir tun. Und bei den Kindern ist es so, wie wenn die Sprache lernen mit ihren 2, 3 Jahren. Ne? Die kriegen diese Wörter mit und ohne jetzt wirklich aktiv in dem Sinn zu lernen, erwerben sie einen Wortschatz. Und wenn wir sie darauf gehen, prüfen würden, wie viele Wörter sie jetzt schon könnten, würden die sozusagen identifizieren sie sich damit, dass sie ein schlechter oder ein guter Mensch ist. Und das ist das, was in der Schule passiert, dass diese Kinder, wenn sie dann, 7 von 20 Punkten bekommen haben, sich als schlecht sehen. Habe ich auch oft genug erlebt, dass Kinder sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein dummer Mensch, ich bin ein unfähiger Mensch, ja, ich bin ein wertloser Mensch, ich bin es gar nicht wirklich wert. Und diese Überzeugungen, die Kinder da teilweise kriegen, die wirken tatsächlich verheerend. Und vor allen Dingen haben Kinder dann oft schon relativ früh das Gefühl, dass sie eben nicht rechnen können. Und ich meine, wir wissen alle, wenn wir der Überzeugung sind, wir können nicht rechnen, wird es umso schwieriger. Wir fangen gar nicht mehr an zu rechnen. Wir probieren es gar nicht mehr. Wir geben schon relativ frühzeitig auf. Und so fängt es dann bei den Kindern schon sehr, sehr früh an, dass sie eigentlich das Lernen und vor allem auch sich selber aufgeben. Und da wieder eine Motivation reinzukriegen, das ist ganz schön schwierig.
Also schlechte Noten wirken sich auch verheerend auf die Lernmotivation aus. Wie wirken sich diese Noten denn auf die Klassengemeinschaft aus?
Eine sehr gute Frage, weil da passiert tatsächlich auch ganz viel. War es vorher einfach eine Gruppe von Kindern, die miteinander gearbeitet haben und diese Unterschiede in der Form gar nicht so gesehen haben, sondern da war es wichtig, mag ich denjenigen als Menschen oder so. Es ist jetzt dann so, dass es man guckt, ist der andere besser, ist er schlechter, und da verändert sich in der sozialen Struktur tatsächlich was. Da gibt es plötzlich die Besseren und die Schlechteren, und ja, ist ganz schwierig, weil die Kinder nicht mehr einfach, wie soll ich das jetzt sagen, das Gefühl haben, dass es um sie selber an sich geht, sondern es geht sozusagen um ihre Leistungen, um das, was sie können. Und das wirkt sich dann bei Gruppenarbeiten zum Beispiel aus, dass Kinder dann sagen, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, der ist nicht gut genug. Ja? Oder auch mit den Sitznachbarn oder sowas, neben dem will ich nicht sitzen. Und das macht natürlich schon große Schwierigkeiten, und es verändert die Klassenstruktur.
Also Noten begünstigen das individuelle Fortkommen und gehen auf Kosten der Kooperation?
Noten begünstigen das individuelle Fortkommen überhaupt nicht. Also sie verändern sozusagen die soziale Struktur, vor allen Dingen, weil auch Eltern dann einen sehr großen Wert drauf legen, neben wem ihr Kind sitzt oder auch nicht sitzt. Aber dieses Argument, Noten begünstigen das individuelle Fortkommen, würde ich gar nicht unterstreichen. Denn erstens demoralisiert die Kinder, die sozusagen die schlechteren Noten bekommen. Und selbst die Kinder, die sozusagen die guten Noten bekommen, lernen gar nicht mehr sozusagen um ihrer selbst willen und das, was wichtig ist. Sondern es geht nur noch sozusagen um das Ergebnis. Ja, und es geht nur noch um diese objektiv abfragbaren Dinge und die vielen anderen Aspekte, die das Lernen eigentlich hat. Ganz plattes Beispiel, eine Schönschrift oder sowas. Ja, sobald es nicht mehr bewertet wird mit einer Note, ist es den Kindern egal. Und das ist bei ganz vielen anderen Aspekten auch so. Wie ist es mit der Kreativität? Wie ist es mit dem, wie ich ein Heft gestalte, wie ich überhaupt mit anderen Kindern umgehe, wie ich mich einer Sache nähere, wie ich sozusagen sehr detailliert an irgendwas arbeite oder mich in irgendwas reinbegebe, sondern es geht um das Ergebnis, und das ist bei unseren Prüfungen in der Regel etwas einfach zu Lernendes, auswendig zu Lernendes, ohne dass man großartig Grundprinzipien verstanden haben muss, und damit verändert sich das Lernen auch. Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass Noten das individuelle Fortkommen begünstigen.
Ja, die Frage war anders gemeint. Eigentlich war damit gemeint, ob sozusagen die Motivation, ich komme individuell fort, über das gemeinsame Arbeiten dann gestellt wird.
In gewisser Weise auch, ja. Also man kann dann beobachten, dass Kinder sich nicht mehr gegenseitig helfen, dass es sozusagen wichtiger ist, wo stehe ich. Und es ist ja auch gerade im Hinblick auf diese Selektion so, das merken allerdings Eltern fast mehr als die Kinder dann, dass es natürlich wichtig ist, bei den Vorderen dabei zu sein. Es ist wichtiger, besser zu sein als ein anderer, als jetzt einfach für sich gut zu sein. Und es ist sozusagen wichtiger, sich abzuheben von jemand anderem, als mit dem anderen zusammenzuarbeiten.
Apropos Eltern, Schulnoten tragen ja auch recht aktiv zum Familienleben bei, nicht wahr?
allerdings in eher negativer Art und Weise.
Das heißt?
Das heißt, dass ich erlebe, dass Noten unwahrscheinlichen Stress auslösen in den Familien, weil die Note ja wahnsinnig entscheidend für das weitere Fortkommen der Kinder ist und an dieser Note einfach alles festgemacht wird. Das heißt, auch hier geht es nicht darum, sozusagen, was hat das Kind jetzt tatsächlich verstanden oder nicht, sondern passt die Note. Und das hat dann sehr viel mit dem Lernen, mit dem häuslichen Lernen auch zu tun, dass je nachdem, wie wichtig Eltern diese Note der Kinder ist, sie mit den Kindern daheim lernen, verzweifelt sind, wenn das Kind eine 3 bringt, weil die einfach nicht für die höhere Bildung, also für eine Schullaufbahn der höheren Bildung in dem Moment reicht. Ne? Man braucht, um auf das Gymnasium oder auf die Realschule übertreten zu können, mindestens einen Schnitt von 2,3 und 2,6, und das ist die Note 3 allein schon zu schlecht, in Anführungszeichen. Und da entsteht dann dieser ganze Druck, dieses, du brauchst diese Note, weil du da und da hinkommen musst. Und was Schlechteres genügt nicht. Und dann wird gelernt daheim, dann werden die Termine der Kinder abgesagt, wo sie zum Sport gehen oder sich mit Freunden treffen. Und es geht nur noch um dieses Lernen. Und wir müssen heute noch Diktat üben und wir müssen hier noch Mathematik rechnen. Und ich frage dich jetzt hier noch in Heimat und Sachkunde ab. Und das erlebe ich, das sehr, sehr, ja, dass damit das Familienleben sehr beeinträchtigt wird.
Wie wirken sich Schulnoten denn auf den Schulunterricht selbst aus?
Auf den Schulunterricht auch in vielfältiger Art und Weise, weil durch diesen, man muss ja sehen, wir haben einen Lehrplan und der gibt relativ klar vor, was man sozusagen durchnehmen muss und was dann auch abgeprüft werden sollte. Dann ist es so, dass es gewisse Vorgaben gibt, wie viele Prüfungen in einem Halbjahr oder in einem Jahr geschrieben werden sollen, und die muss man ja dann schon sozusagen planen, damit sie rein terminlich reinpassen, weil es auch da wieder Vorgaben gibt, wie viele Proben man pro Woche schreiben kann. Also das heißt, es ist wirklich eine Planungssache. Und dann sozusagen, wenn all diese äußeren Rahmenbedingungen da sind, ist ein gewisser Zeitraum sozusagen da, um dieses Thema durchnehmen zu können bis zur Probe. Ja? Und in dieser Zeit, die meistens viel zu kurz und viel zu eng aneinandergesetzt ist, muss dann dieser ganze Stoff vermittelt werden. Das heißt, es ist mehr so, dass sozusagen durch die Zeitvorgabe vorgegeben ist, was wann durchgenommen wird und nicht das, was gerade für die Kinder wichtig ist und auch in welcher Intensität es wichtig ist, wo man länger verweilt oder auch nicht, sondern die Themen werden abgehandelt, es werden die Arbeitsblätter gemacht, es werden die Heftanträge gemacht, um sozusagen auf diese Prüfung vorzubereiten. Und bei den Prüfungen ist es so, dass dadurch, dass für die Eltern dieser Übertritt ja sehr entscheidend ist, also oft für die Eltern mehr als für die Kinder dann oft noch, es immer mehr dazu kommt, dass die Eltern mit Rechtsanwälten kommen und diese Proben und die Beurteilung anfechten. Das heißt, man muss darauf achten, dass diese Proben sozusagen juristisch relativ unangreifbar sind, was dazu führt, dass man Dinge fragt, die objektiv abfragbar sind, möglichst zweifelsfrei. Ja, und dadurch kommt es, dass inzwischen schon Kinder in der dritten Klasse mit Heften da sitzen und Begriffe auswendig lernen, weil die einfach am einfachsten abfragbar sind. Und das aber nicht das Lernen ist, das Kinder in dieser Altersstufe an sich bräuchten. Ne? Die brauchen grundlegende Prinzipien, die brauchen grundsätzliche Erfahrungen, aber nicht Detailwissen in Form von irgendwelchen Begriffen. Das heißt, der gesamte Unterricht richtet sich im Prinzip auf die Probe, richtet sich auf objektiv abfragbare Dinge, richtet sich darauf, dass man nachweisen kann, dass man es durchgenommen hat, richtet sich darauf, dass man diese Hefteinträge eben hat und die Arbeitsblätter, und damit verändert sich natürlich die gesamte Unterrichtsstruktur. Beziehungsweise verändert sich nicht, sondern sie ist ja jetzt althergebracht, so sage ich mal, und es wäre wichtig, diese Unterrichtsstruktur zu ändern, damit Kinder erstens wieder gerne lernen oder überhaupt gerne lernen, erfolgreich lernen und wir einfach auch diesem Zeitgeist, den wir jetzt haben, gerechter werden, der einfach die Individualität des Kindes eigentlich in den Mittelpunkt stellt, die individuellen Begabungen, Neigungen, Interessen und vor allen Dingen auch dieses individuelle Lernen in der Form ermöglicht, dass Kinder eben nicht zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche unbedingt wissen müssen, weil die meisten wissen es 2 Wochen später, aber dann kriegen sie nicht mehr die positive Rückmeldung, die sie als Motivation eigentlich bräuchten.
Also es kommt darauf auch an, wann etwas gelernt wird und nicht, ob es gelernt wird.
Genau. Also ist ein bisschen arg übertrieben, also sehr zugespitzt ausgedrückt, aber ja, es ist tatsächlich der Zeitpunkt bei uns wichtig. Es ist zum Zeitpunkt der Probe, ist dieses Wissen sozusagen abrufbar und nicht, hast du es überhaupt verstanden? Ja, hast du es überhaupt nachhaltig auch verstanden? Also die Frage der Nachhaltigkeit hat in unserem Schulsystem relativ wenig Raum. Es geht eigentlich nur darum, kannst du es zum Zeitpunkt der Probe? Und das ist das einzig Ausschlaggebende.
Welche Funktion sollen Schulnoten eigentlich haben? Werden mit ihnen objektiv der Leistungsstand des jeweiligen Schülers, der jeweiligen Schülerin gemessen?
Also es heißt, dass Noten eine Aussage machen sollen über den Leistungsstand. Das heißt, dass sie sozusagen den Kindern sagen sollen, wo sie stehen und wo Defizite und sonst was sind. Nach meiner Erfahrung machen Schulnoten vor allen Dingen eins, sie selektieren. Ja, und das ist die einzige Funktion, die sie meines Erachtens haben, ist eine Selektionsfunktion, weil sie eben zum einen zum Beispiel keinen Maßstab haben. Ja, ich habe damals auch aufgrund meiner eigenen Erlebnisse mich ja damit sehr intensiv auseinandergesetzt und habe gefunden, es gibt gar keinen Maßstab für die Notengebung. Ja, das heißt, eine Note hat keinen Bezug zu einer tatsächlichen Fähigkeit. Also es gibt keinen Maßstab, der einer konkreten Note eine konkrete Fähigkeit zuordnet, sondern es ist eigentlich rein eine Verteilung innerhalb einer Gruppe, ja, die sozusagen diese Gruppe in gute und in schlechte mehr oder weniger einteilt. Und auch die ganzen anderen Sachen, die man den Noten zuschreibt, kann ich nicht unterstreichen, dass sie motivationsfördern oder sonst was sind. Ich erlebe, dass Kinder unter Stress geraten, dass sie nicht mehr um ihrer selbst willen lernen, sondern um des Ergebnisses willen, dass sie nicht die Nachhaltigkeit fördern und so weiter und so fort. Also meines Erachtens die einzige Funktion der Noten eine Selektionsfunktion.
Lassen Sie uns darauf, was Sie eben gesagt haben, nochmal eingehen. Es gibt keine wirklichen Kriterien dafür, wer welche Note bekommt. Ich dachte jetzt, ja, sehr gut bekommt man, wenn man den Schulstoff, der im Unterricht vermittelt worden ist, sehr gut kann. Und dann ausreichend bekommt man, ja, wenn man ihn so gerade eben noch einigermaßen auf die Reihe gebracht hat. Ist das nicht so?
Also das Problem mit der Notengebung ist folgendes, dass wir immer denken, es hat einen Maßstab und es hat in gewisser Weise auch einen Maßstab, nämlich der für diese Gruppe und für diese Klasse und für diesen Lehrer gilt. Ne? Der Lehrer macht seinen Stoff sozusagen und prüft den dann ab und damit gibt es in gewisser Weise einen Maßstab. Aber es gibt keinen tatsächlich objektiven Maßstab, der sozusagen über allem liegt. Deswegen ist es ja auch so schwer, sozusagen, was ich, Hamburger Schüler mit Münchner Schülern zu vergleichen. Ja? Oder auch schon die Klasse in der einen Schule mit der gleichen Klasse, die Schule, die 10 Kilometer weiter entfernt liegt. Also da ist sozusagen keine Vergleichbarkeit tatsächlich da, sondern es geht da nur eben darum, die Guten und die Besseren in Bezug auf diese Gruppe herauszufinden. Und das finde ich tatsächlich schwierig und hat auch wirklich fatale Folgen. Ich habe mich ja damals dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe mich mit dieser Notengebung beschäftigt und mich mit all diesen Vorgaben mal auseinandergesetzt und habe als erstes gefunden die Vorgaben der Kultusministerkonferenz, die jeder von uns im Prinzip auch kennt. Dort sind nämlich die Notenstufen festgelegt, die Noten 1 bis 6. Und spannend fand ich daran schon damals, dass die Note 4 heißt, erfüllt die Anforderungen noch. Ja? Und die besseren Notenstufen heißen dann, erfüllt die Anforderungen voll und in besonderem Maße. Und da war mir schon so ein bisschen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen voll und in besonderem Maße? Ja? Und vor allen Dingen, wenn man dann geguckt hat, was bedeutet die Note 5? Die Note 5 heißt, laut diesen Vorgaben, kann man wirklich nachlesen, hat leichte Mängel, die in einem überschaubaren Zeitraum aufzuholen sind. Ganz ehrlich, da würde ich mir als Lehrer keine Sorge machen. Überschaubarer Zeitraum sind für mich 2 Wochen, 2 Monate, notfalls auch ein Jahr, das ist alles überschaubar. Da würde ich mir diese Gedanken gar nicht machen, aber damit kriegen die Kinder sozusagen schon die Note 5. Schwieriger, wie gesagt, finde ich, dass eigentlich alle Kinder bis zur Note 4 die Anforderungen erfüllen, aber wir in einem Bereich, also genau in diesem Bereich selektieren, nämlich bis zur Note 2,3 und 2,6. Das heißt, in dem Bereich, wo alle Kinder die Anforderungen erfüllen, selektieren wir und erlauben Kindern den Zugang zu höherer Bildung oder verweigern ihnen den.
Weil man 2,3 bis 2,6 genau. braucht, um auf eine höhere Schule zu kommen, als genau. die Hauptschule.
Genau. Mhm. Genau. Also bis 2,3 und 2,6 kann man auf eine höhere Schule gehen. Und bis zur Note 4 ist aber rein von den Vorgaben her, sind die Anforderungen erfüllt. Und ich habe mich dann weiter reingelesen und vor allen Dingen hatten wir vor ein paar Jahren dann auch eine Fortbildung. Da hieß es dann nämlich, also in Bayern wurde im Jahr 2005, wurden die Noten in der 2. Klasse wieder eingeführt. Und wir hatten dann diesbezüglich eine Fortbildung und dann hieß es, naja, dadurch, dass diese Stufen zwischen 1 und 4 ja so fein sind, ne, was der Unterschied zwischen in vollem Maße und in besonderem Maße, hat man uns an die Hand gelegt, die Vorgaben des Deutschen Bildungsrates und der hat Anforderungsstufen gesetzt für die Aufgaben und die Namen kennen wahrscheinlich auch ganz viele Eltern vor allen Dingen, da gibt es die reproduzierenden Aufgaben, die reorganisierenden Aufgaben, die Aufgaben zum Transfer und die Aufgaben zum problemlösenden Denken. Und der Gedanke dahinter war natürlich, naja, wir finden so natürlich die ganz intelligenten Kinder raus, ja, und die haben ja dann den Zugang zur höheren Bildung auch sozusagen verdient. Das sind ja dann unsere Elite-Kinder mehr oder weniger. Was aber die Vorgaben in der Form sind, heißt die reproduzierenden Aufgaben. Also wenn ich das sozusagen wiedergeben kann, was ich im Unterricht gelernt habe, dann die sollen zur Note 4 führen. Das heißt aber im Prinzip, dass das, was ich in der Schule gelernt habe, eben gerade zur Note 4 führt. Teilweise sind die reorganisierenden Aufgaben noch dabei. Auch da ist nicht wirklich eine Transparenz in den Vorgaben. Da kann man sich schon gut durchlesen, aber eine richtig klare Vorgabe findet man nicht. Und für die besseren Noten, für die Note 1 und Note 2, muss man sozusagen über dieses Wissen und über diese Fähigkeiten hinaus Fähigkeiten und Wissen haben. Und das halte ich für sehr fatal, weil ich beobachte eben gerade das dann in den Familien, dass man versucht, dieses Mehr an Wissen, dieses Mehr an Fähigkeiten, das man braucht für die besseren Noten, eben daheim dann zu erwerben. Das sind dann die Eltern, die mit ihren Kindern am Wochenende da sitzen und lernen, die im Internet recherchieren nach anderen Probeaufgaben oder die sich von Nachbarn oder von älteren Schülern oder von älteren Geschwisterkindern die Proben aufheben und kopieren, um diese Aufgaben, die über dieses normal, also über dieses Wissen, was man in der Schule erworben hat, hinausgehen, dass man die eben schon vorher hat. Oder es gibt inzwischen ja auch ausreichend Bücher und Literatur, wo diese Aufgaben zusammengefasst sind, sodass man sich auf diese Prüfungen teilweise schon in der 2., 3. Klasse, wo die Kinder 7 oder 8 Jahre alt sind, das muss man sich mal vorstellen, wirklich vorbereiten kann, um überhaupt diese Aufgaben beantworten zu können. Und für mich ist eben schwierig, zu sehen, dass ich als Lehrer meine Kinder eigentlich nur auf die Note 4, je nach Vorgabe auch Note 3 vorbereiten kann. Aber dieses Mehr kann ich in der Schule gar nicht machen, weil es sozusagen dann ja wieder eine reproduzierende Aufgabe wäre und dann wieder nur zur 4 oder zur 3 genügt. Und ich glaube, dass da sozusagen der Knackpunkt in unserem Schulsystem ist, der dann auch zu dieser Ungerechtigkeit führt, die wir auch immer wieder hören. Deutschland wird immer wieder vorgeworfen, dass wir ein diskriminierendes und klassenerhaltendes Schulsystem haben. Und ich glaube, daran kann man es gut erkennen, wenn die Schule im Prinzip nur so weit vorbereiten kann, dass Kinder auf die Note 3 oder 4 kommen und dieses andere sozusagen, das darüber hinaus von woanders herkommen muss, ist ganz klar, dass die Kinder aus privilegierten Familien große Vorteile haben und gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien, wo die Eltern teilweise selber die Bildung nicht haben, die Zeit nicht haben, weil sie so viel arbeiten müssen. Auch die Kinder mit Migrationshintergrund, wo die Eltern oft sprachliche Schwierigkeiten haben, die sind da ganz klar benachteiligt, obwohl sie meines Erachtens genauso gut lernen können und auch meistens, zumindest am Anfang, genauso fleißig sind wie ihre Klassenkameraden.
Dieses Notengebungssystem, wie Sie es Sie uns jetzt geschildert haben, gilt das nur für Bayern oder ist das in allen Bundesländern so?
Die Vorgaben der Kultusministerkonferenz gelten für ganz Deutschland, auch die Vorgaben des Deutschen Bildungsrates. Was ich festgestellt habe, ist, dass halt die Notengebung teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ich meine, das sind jetzt die Vorgaben, auf die man zurückgeworfen wird, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt. Was ich erlebt habe, ist, dass einfach der Schnitt sozusagen das Wichtige ist. Daher komme ich auch zu dieser Aussage, dass es eigentlich nur eine Verteilung der Klasse auf die Notenstufen sind. Wurde mir auch mal und meinen Kollegen auch gesagt, achten Sie darauf, dass Sie die gesamte Notenskala ausschöpfen. Ne? Auch so eine Anweisung kann man nur geben, wenn es eigentlich keinen wirklichen Maßstab gibt.
Und das meinen Sie, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass also diese Noten relativ sind, relativ bezogen auf eine Klasse. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da muss es einen gewissen Notenschnitt geben. Da muss es 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er geben. Und so müssen auch die Klassenarbeiten konzipiert werden. Ist das korrekt?
Also diese Vorgabe steht natürlich nirgendwo. Ich habe jetzt nur erlebt und auch durch die Rückmeldung, die ich bekommen habe von relativ vielen Lehrern, dass es so ist und auch das, was ich ja selber erlebt habe, ja, dass wir einfach ein Weltbild haben, es gibt die intelligenten und es gibt die dummen Kinder. Insofern muss die Verteilung so sein. Wenn die Verteilung so nicht ist, ja, dann stimmt irgendwas an der Probe nicht. Das ist auch das, was ich ja persönlich auch eben erlebt habe, dass es hieß, ich hätte gefälscht, betrogen oder sonst was bei der Korrektur. Das heißt, die Erwartungshaltung, die wir bei den Noten haben, ist, dass wir eine Verteilung haben. Ja, eine Verteilung, weil wir eben intelligente und dumme Kinder per se haben und damit rechnen, dass manche Kinder gar nicht wirklich lernen können. Das war übrigens früher noch anders, vielleicht ganz spannend, und zum Verständnis wichtig, bevor die Noten 2005 in der zweiten Klasse eingeführt worden sind, haben wir in der zweiten Klasse Lernzielkontrollen geschrieben. Und Lernzielkontrollen heißt, ich prüfe als Lehrer das ab, was ich durchgenommen habe und ich möchte wissen, hast du es verstanden? Und die Erwartungshaltung dieser Lernzielkontrolle war, dass alle Kinder das verstanden haben, weil es war ja auch Ziel meines Unterrichts, dass alle Kinder das verstehen, was ich durchgenommen habe. Und es war tatsächlich so, und zwar nicht nur bei mir, sondern bei all meinen Kollegen, dass in der Regel bei diesen Lernzielkontrollen alle Kinder volle Punktzahl hatten. Und dann gab es vielleicht ein paar, die hatten weniger Punkte. Und dann konnte man aber relativ schnell erkennen, woran liegt das, ne? Was hat dieser Schüler noch nicht verstanden? Mit der Notengebung jetzt haben wir eine andere Erwartungshaltung. Da haben wir die Erwartungshaltung, es gibt einfach intelligente und es gibt dumme Kinder. Und dafür gibt es dann diese anderen Vorgaben, die eben, so wie ich es vorhin schon dargestellt habe, ne, der 4 zuordnen, du kannst das eigentlich, was du in der Schule durchgenommen hast, die ganzen reproduzierenden Aufgaben, da führt sozusagen diese Leistungsmessung hin. Also wir haben eine andere Erwartungshaltung bei der Notengebung, als wenn wir messen würden in Form von Lernzielkontrollen. Und diese unterschiedliche Art und Weise der Prüfung oder der Leistungsmessung führt dann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber ich habe jetzt in der zweiten Klasse dann Kinder von mit der Note 1 bis 5. Und früher, noch vor wenigen Jahren, als ich Lernzielkontrollen geschrieben hatte, hatte ich eigentlich alle Kinder mit voller Punktzahl. Bei den gleichen Inhalten, bei der gleichen Thematik, aber eben mit einer anderen Leistungsmessung.
Noten sind also relativ, haben wir gehört, beziehen sich ja auf die Unterschiede, die relativen Unterschiede in der Klasse, wobei da noch, ja, Aufgaben, diese sogenannten Transferaufgaben hinzukommen, die gar nicht im Unterricht behandelt werden dürfen. Da wäre ja die Frage zu stellen, wenn man jetzt hört, ein Kind hat die Schulnote sehr gut, ein anderes hat die Schulnote ausreichend, das suggeriert ein großes Leistungsgefälle. Ist dieses Leistungsgefälle tatsächlich so groß?
Meines Erachtens nicht. Also erstens schon von, wie gesagt, von den Vorgaben her, beide Kinder haben eigentlich die Anforderungen erfüllt und eigentlich sollte das genügen. Und was wir eben nicht sehen, ist, dass in der Probe selber sind es oft wenige Minuten. Das hat jeder von uns erlebt, dass der Lehrer vorne stand und gesagt hat, noch 2 Minuten. Ja, und jeder von uns wusste, wenn wir noch 5 Minuten mehr Zeit gehabt hätten, wäre das Ganze schon anders ausgefallen. Das heißt, wir haben eigentlich kein leistungsorientiertes System in unserer Schule, sondern nur ein zeitpunktorientiertes System. Ne? Und wir nehmen Kindern zum Beispiel da auch oft die Muße, die aber eigentlich sehr wichtig wäre, um wirklich gute Leistung zu bringen. Aber bei uns ist es so, dass, wie gesagt, in der Probe die Zeit zählt. Es zählen in der Probe, sind es teilweise nur wenige Aufgaben und es kommt ja auch immer noch darauf an, welche Aufgabe jetzt gestellt worden ist. Was wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen in der Regel ist, dass wenn die Leistung einen Tag später da ist, ja, dass sie überhaupt nichts mehr zählt. Und die meisten Kinder aus meiner Erfahrung bewegen sich eigentlich so in einem Zeitraum von, ich sag jetzt mal, maximal 2 bis 4 Wochen, wo alle Kinder diese Inhalte wirklich gut verstanden haben, aber die Probe einfach schon zu einem Zeitpunkt stattfindet und auch ja teilweise stattfinden muss, um überhaupt, also das ist die große Not vieler Lehrer, die sagen, ich bräuchte jetzt einfach noch 2 Wochen Zeit, dann hätte es jeder verstanden. Was sind mit dem Alter von 7- oder 8-jährigen Kindern 2 Wochen? Das interessiert im Prinzip, wenn die mal 30 Jahre alt sind, niemand, ob die 2 Wochen mehr oder weniger gebraucht haben, um das 1x1 zu lernen. Was aber interessiert, ist die schlechte Note, die sie bekommen haben, weil sie 2 Wochen länger gebraucht haben. Und wir sehen auch nicht, dass diese Kinder, die sozusagen diese 2 Wochen länger gebraucht hätten, nie mehr die positive Rückmeldung bekommen wie die anderen Kinder und damit nie mehr diese Motivation und diesen, du kannst es, ja, diese Erfolgserlebnisse erleben. Das heißt, wir machen da ganz, ganz, ganz viel durch die Art der Leistungsmessung kaputt und sehen wirklich nicht, dass die Unterschiede an sich nicht so groß sind und bedingen aber, dass sozusagen durch dieses dann Fortschreiten nach der Probe oft mit anderen Themen, dass sich gerade bei diesen Kindern wirklich auch Defizite einschleichen, Lücken einschleichen, die auch nie mehr gefüllt werden. Also diese Proben, diese zeitpunktorientierte Leistungsmessung, die noch dazu diesen Vergleich nur hat und dieses in gut und schlecht einteilt, hat ganz, ganz, ganz viele fatale Auswirkungen.
Auf Seite 168 in Ihrem Buch haben Sie ganz fett geschrieben, die These vertreten, dass sich die individuelle Förderung von Schülern und Schülerinnen und die praktizierte Selektion gegenseitig ausschlüssen. Ja. Können Sie uns das nochmal ausführen?
Ganz klar. Also so, dass wir oft in der individuellen Förderung in der Schule sowieso nur verstehen, wie bereite ich dich jetzt individuell auf die Probe vor. Ich glaube, das ist ein sehr eng gesetzter Begriff von individueller Förderung, sondern wir müssen den schon mal weitersehen. Individuelle Förderung heißt zum einen, ich helfe dir individuell tatsächlich die schulischen Inhalte, die jetzt gerade wichtig sind, vielleicht auch für die nächsten Probe zu erwerben, ja, indem ich, was weiß ich, nochmal einen Förderkurs oder mich mit dir hinsetze oder irgendwas arrangiere, sodass du das erwirbst. Aber es heißt ja noch viel mehr, es heißt ja wirklich auch die individuellen Neigungen, Begabungen auszubilden bei diesem Kind, die vielleicht nicht alle Kinder gemeinsam teilen. Ne? Jeder von uns ist total unterschiedlich. Und für diese individuellen Neigungen, Begabungen gibt es ja in unseren Schulen überhaupt keinen Raum. Also es geht ja in jedem Fach sozusagen Schritt für Schritt weiter und jedes Kind hat das zu lernen in einem bestimmten Zeitraum. Also diese individuelle Förderung sind sozusagen 2 Aspekte. Ne? Das Erwerben von vorgegebenen Inhalten auf eventuell individuellen Wegen, aber auch das Ausbilden von individuellen Neigungen und Begabungen. Und unser Schulsystem ist aber jetzt so ausgerichtet, dass es eigentlich diese Gleichheit von der Zeit und von der Thematik her braucht, um selektieren zu können. Ich brauche diese Maßstäbe sozusagen, um dann sagen zu können, du gehst auf diese Schule, du gehst auf diese Schule und du auf diese Schule. Möglichst so, dass die Eltern nicht mit dem Rechtsanwalt kommen können. Und selbst in den höheren Klassen ist durch die Notengebung ja auch eine Selektion da, auch wenn es nicht darum geht, auf andere Schularten dann verteilt zu werden. Aber die Verteilung auf die Note 1 bis 6 ist ja auch nichts anderes als eine Selektion, braucht aber sozusagen diesen Maßstab, diesen gleichen Maßstab, was haben wir gelernt und wie gut kannst du es? Und das verhindert dann aber, dass ich mit Kindern individuelle Wege gehen kann, dass ich sagen kann, hier sind Bereiche, auch rein zeitlich in der Schule, wo du dich mit den Themen beschäftigen kannst, die dich wirklich interessieren. Und dafür wäre Schule eigentlich der ideale Ort, wo Kinder zusammenkommen, wo sie sich in Gruppen finden können, wo sie teilweise alleine oder mit anderen irgendwelche Themen bearbeiten können, die sie tatsächlich interessieren. Ja, und diese ganzen Dinge sind nicht möglich, wenn wir selektieren. Weil wir mit der Selektion sozusagen immer dieses Gleiche brauchen, um überhaupt vergleichen zu können und verteilen zu können. Und das merke ich dann sehr deutlich im Unterricht. Also wir hatten vorhin schon so kurz darüber gesprochen. Und ich versuche meinen Unterricht eben so zu machen, dass ich sage, es gibt Dinge, die sollen Kinder tatsächlich lernen. Das ist mir wichtig, ne? Lesen, Schreiben und Rechnen und vielleicht auch noch einige Inhalte in Heimat und Fachkunde, gewisse naturwissenschaftliche Dinge. Aber dann gibt es eben auch die Bereiche, wo Kinder sozusagen lernen sollen, wie kann ich mir selber was erarbeiten, welche Themen interessieren mich tatsächlich und das sind wirklich freiere Arbeitsphasen. Und beides ist meines Erachtens wichtig und beides geht nicht in dieser Form mit der Selektion, weil ich bei den fachlichen Inhalten, die ich möchte, dass Kinder sozusagen lernen, diese Zeitpunktorientierung habe und den Kindern eben nicht noch diese 2 Wochen geben kann. Dabei wäre das ohne weiteres möglich. In der 2. Klasse können alle Kinder das, was sie in der 1. Klasse gelernt haben. In der 3. Klasse können sie eigentlich alle das, was sie in der 2. Klasse gelernt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und diese Freiräume für das individuelle Arbeiten und Lernen habe ich im Prinzip gar nicht, weil ich da ja gar nicht vergleichen kann. Und dieser Vergleich ist absolut notwendig, um selektieren zu können. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine Schule, die in dem Sinn nicht ständig vergleicht, um selektieren zu können, damit wir jedem Kind gerecht werden können und sagen können, ja, du kannst jetzt auch mal dich mit dem Thema beschäftigen, auch wenn wir ganz was anderes gerade machen. Ja? Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe, was Sie meinen. Wirkt sich dieses Selektionssystem nicht auch demotivierend auf die Lehrenden aus, wenn es Winner und Loser geben muss? Muss sich um das einzelne Kind ja nicht mehr so bemüht werden, oder?
Also meines Erachtens ja, wobei ich, wie gesagt, niemandem was unterstellen möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass man weder die Exzellenz der Lehrer sieht in diesem System. Ja? Eltern stellen zwar dann fest, es ist ein netter Lehrer oder der bemüht sich oder sowas, aber wie wirklich toll und engagiert manche Lehrer arbeiten, sieht man gar nicht, weil das Ergebnis letztendlich das gleiche ist in dieser Klasse. Ja? Es gibt die guten und die schlechten Kinder. Und man sieht gar nicht, wie gut diese Kinder gelernt haben. Und ich kann auch als extrem fauler Lehrer, sage ich mal, kriege ich diesen Notenschnitt immer zustande. Und die Eltern sind glücklich, wenn es ein paar Kinder gibt, die aufs Gymnasium gehen und ein paar, das ist einfach akzeptiert, ja, so ist es einfach. Und da müsste man dann tatsächlich mal mit Gymnasiallehrern sprechen, die wirklich die Unterschiede in den 5. Klassen sehen, welche Kinder da oben ankommen. Also habe ich mehrfach Rückmeldung bekommen, dass das äußerst unterschiedlich sein kann und die eben nicht wirklich alle diese Fähigkeiten haben, die man von ihnen erwartet. Also was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es auch ein Problem ist, wenn Lehrer sich sehr engagieren, weil dann natürlich sozusagen auch innerhalb der Lehrerschaft Probleme auftreten, was eine Frage ist, wie viel Arbeitseinsatz man da reinbringen muss und das natürlich auch die individuellen Bedürfnisse der Lehrer oder die individuellen Voraussetzungen der Lehrer. Der eine hat Familie, der andere nicht. Der eine sieht es wirklich als Profession, der andere, für den ist es ein Job. Da ist es schwierig, aber durchaus auch bei den Eltern ist es gar nicht erwünscht. Denn wenn es nur darum geht, sozusagen, dass das Kind vorne dabei ist in einer Klasse, tun sich Eltern viel leichter, ihr Kind nach vorne zu pushen, wenn das Niveau in der Schule, der Lehrer vorgibt, gar nicht so hoch ist. Ja, und wenn er da sozusagen eigentlich relativ gut dahin läuft, tun sich Eltern viel leichter, ihre Kinder daheim zu fördern, ihnen mit Nachhilfe oder mit noch daheim einfach Übung sozusagen dieses Mehr an Wissen zu geben, was die Kinder für die besseren Noten brauchen. Also dieses Engagement der Lehrer ist gar nicht wirklich sinnvoll in dieser Art des Schulsystems und es wird auch nicht gesehen.
Kann man eigentlich sagen, dass es auch so ist, dass Lehrende in diesem Selektionssystem ja geradezu dazu angehalten werden, jetzt mit strengem Blicke nach den Defiziten eines Schülers zu suchen, anstatt seine Lernfortschritte zu würdigen und an diesen anzusetzen?
Ja, ganz eindeutig. Also unser Schulsystem ist ein Schulsystem, das einen defizitorientierten Blick auf die Kinder hat. Ja, es ist ein ständiger Vergleich, es geht immer nur darum, was kannst du nicht? Ja, anstatt zu sehen, was kannst du, natürlich machen die Lehrer das. Ja, da muss man immer unterscheiden zwischen System und Lehrer. Und da leiden Lehrer sehr, sehr drunter. Also die ich kenne, sagen immer, Mensch, wenn ich nur so könnte, wie ich wollte. Ne? Ich will diese Kinder ja motivieren, aber ich muss ihnen im Prinzip ständig widerspiegeln durch die Proben, durch die Noten, was sie alles nicht können. Und genau dadurch entsteht dieser Stress und dieser Druck. Also Lehrer sozusagen als Person gehen auf die Kinder zu und ermuntern sie meistens und versuchen das, außer sie haben dann irgendwann auch schon in diesem ganzen System sozusagen, man hört ja immer wieder von Lehrern, die dann auch auf Kinder einschimpfen und sagen, was bist du für ein dummes Kind. Ich kann mir das ehrlich gesagt nur so erklären, dass dann irgendwann dieses System einfach Überhand genommen hat, wo man einfach auch nicht mehr weiß, wie kann ich dieses Kind noch motivieren, wie kann ich es zu einer gewissen Disziplin bringen. Ja, wir haben oft dann Disziplinschwierigkeiten, weil die Kinder auch demotiviert sind, weil sie nicht mehr lernen wollen, weil sie keine Lust haben, weil sie es alles doof finden. Und man verzweifelt dann als Lehrer oft auch und weiß gar nicht mehr, was kann ich denn jetzt tun, damit diese Kinder überhaupt noch lernen, die keine Lust mehr haben. Aber generell ist es das System sozusagen, was uns zwingt, einen defizitorientierten Blick auf diese Kinder zu haben und dann diese ganzen fatalen Folgen sozusagen hervorzurufen, wie eben keine Lust mehr auf Schule, Schule ist blöd, ich will nicht lernen, ich kapiere es eh nicht, ich bin ein dummes Kind und diese ganzen Dinge.
Mit Grundschule verbinden viele vielleicht ja noch eine relativ unbeschwerte Zeit, in der die Kleinen morgens in der Schule lesen, schreiben und rechnen lernen, mittags ein wenig Hausaufgaben zu erledigen haben und den Rest des Tages und die Ferienzeit zum Spielen mit anderen Kindern haben. Eine einigermaßen unbeschwerte Kinderzeit. Also, so sollte es sein. Aber ist es so?
Also ich beobachte, dass es nicht mehr so ist. Es ist zum einen so, dass schon in der Schule relativ, wie soll ich sagen, effektiv gearbeitet wird. Ne? Es, auf diese Proben hin. Es ist relativ viel Stoff, der immer detaillierter wird, um ihn besser abfragen zu können. Die Kinder machen natürlich, also vorgegeben ist eine Stunde Hausaufgaben. Das wird auch meistens eingehalten von den Lehrern, diese Stunde. Aber dadurch, dass sozusagen gerade Eltern dann noch das Bedürfnis haben, mit den Kindern zu lernen und zu üben, werden da oft dann gerne mal 2 oder 3 Stunden draus. Dann sind es oft Dinge, wo Kinder was nacharbeiten müssen, was diese Zeit dann verlängert, oder wo sie noch was korrigieren müssen oder verbessern müssen, was jetzt gar nicht zur Hausaufgabenzeit zählt. Ja, und dann das ständige Lernen auf die Proben. Wir müssen uns vorstellen, dass die Kinder teilweise also 2 Proben pro Woche haben und das fast jede Woche durch, meistens nach den Ferien erstmal nicht, aber vor den Ferien ist es dann geballt. Und sie müssen auf all diese Proben wirklich lernen. Das ist ja gerade dieses, es genügt nicht, das zu wissen, was man in der Schule durchgenommen hat, sondern kommen diese anderen Fragen, ne, auf die man eben in der Schule nicht durchgenommen hat, wo man dann versucht, sich vorher sozusagen darauf vorzubereiten, wo man am Wochenende da sitzt mit den Eltern und lernt, wo man eben nicht mehr spielen geht, wo man kein Instrument mehr lernt, sondern einfach nur sich auf diese Proben vorbereitet, um möglichst die besten Chancen für die Schullaufbahn zu haben.
Die Konservativen bestehen darauf, dass es Schulnoten und ein 3-gliedriges Schulsystem ab der 5. Klasse geben müsse, weil halt die Kinder von ihrer Veranlagung her letztlich also genetisch bedingt unterschiedlich intelligent seien, sprich es halt schlaue und dumme Kinder gebe. Diese Annahme halten Sie wiederum nicht für wirklich intelligent, oder?
Nein, die halte ich nicht für wirklich intelligent, weil ich einfach auch erlebe, dass wirklich alle Kinder lernen können und wollen. Und dass es bei jedem Kind andere Zugänge gibt, die man erstmal suchen muss. Und man macht sich sehr leicht, wenn man sagt, es gibt die Intelligenten und die Dummen. Und dann macht man seinen Stoff und hat seine Proben. Das ist ein relativ einfacher Weg, diese Verteilung hervorzurufen. Aber sie wird den Kindern nicht gerecht. Und ich meine, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber alles, was ich gelesen habe, mit diesen ganzen genetischen Dingen, ist es so, dass durchaus ganz andere Aspekte wichtig sind, die Begeisterung, die Freude daran, das Üben, das Lernen, das, wie man aufwächst, wie man gefördert wird. Da sind so viele Aspekte, die entscheidend sind, um ein Kind gut und gerne lernt, dass man es meines Erachtens nicht allein auf diesen einen Punkt zurückführen sollte, der übrigens auch umstritten ist. Ne? Also es ist mitnichten so, dass es ganz klar ist, dass Intelligenz vererbt wird oder nicht. Ganz die ganze Epigenetik, die jetzt immer mehr Ergebnisse hervorbringt, diese Annahmen, welche Gene ab- und angeschaltet werden. Also da ist so vieles offen, dass ich mich nicht einfach drauf stürze, es gibt die Intelligenten und die Dummen und so ist es. Und ich erlebe, dass diese Kinder alle unterschiedlich sind, alle unterschiedliche Interessen und Begabungen und Neigungen haben, alle unterschiedliche Zugänge brauchen, alle auch was Unterschiedliches wollen ja im Leben. Ja, das ist ja eigentlich wunderbar, diese Vielfalt, aber dass wir ihnen mit dieser Aufteilung einfach nicht gerecht werden, sondern wir jedes Kind für sich im Blick haben müssen, schauen müssen, was brauchst du, was willst du, und dann gucken müssen, wie können wir dieses Kind bestmöglich fördern. Und meine Erfahrung ist die, dass alle Kinder im Prinzip rechnen, lesen und schreiben lernen können und diese Unterschiede, die wir in den ersten Jahren da schon sozusagen herausarbeiten, absoluter Unsinn sind und ganz viel kaputt machen, weil wir nämlich das Wichtigste den Kindern nehmen, diese Motivation, die sie haben und diese Überzeugung, dass sie fähig sind. Und wenn das erstmal weg ist, dann tun wir uns ganz schwer, die Kinder zu motivieren. Und dann haben wir tatsächlich sehr schnell die dummen Kinder.
Ja, Sie haben das ja in der Praxis gezeigt, dass Ihre Klasse trotz des Notenterrors überdurchschnittlich gute Leistungen zeigte und Sie diese auch so benoteten. Zunächst einmal, wie haben Sie das eigentlich hinbekommen? Denn auch Sie standen ja unter dem Termindruck der Prüfungen, den Sie uns gerade ja schon geschildert haben.
Also ich habe damals diese 4. Klasse übernommen und relativ viele Fortbildungen gemacht und es war immer schon mein Interesse, wie lernen Kinder gut und gerne, und ich erlebe einfach, dass man Kindern in gewisser Weise auch Freiräume geben muss, vor allem Verantwortungsräume geben muss, dass das Lernen vielfältig sein muss, dass man eine gewisse Zeit braucht, um sich an Dinge zu gewöhnen. Also ich arbeite immer sehr weit schon vor und bringe Aspekte, wo ich weiß, die nehme ich eigentlich erst in 2 Monaten durch, bringe ich vorher schon immer mal wieder rein, so dass es schon mal ein bisschen präsent ist. Man arbeitet gut nach, damit es sozusagen nachhaltig auch ist und wirklich einen guten Boden gibt. Es ist wichtig, verschiedenste Arbeitsformen zu machen, allein um die Motivation der Kinder zu haben. Also ich Stationentraining, Werkstattarbeit, wir haben ein Musical aufgeführt, ich mache Morgenkreise. Es ist ganz wichtig, diese Beziehungsebene, dass Kinder sich wohlfühlen, dass sie sich mir anvertrauen können, dass sie wissen, das, was ich für sie tue, ist etwas Gutes, ja, und das auch annehmen können. Also es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die wichtig sind. Es ist wichtig, beim Fachlichen tatsächlich einen guten Aufbau zu haben, eine gute Didaktik, eine gute Methodik, um sie dahin zu führen. Aber vor allem ist es wichtig, die Kinder und die Eltern zu gewinnen und ihnen diese Überzeugung wiederzugeben. Ich kann das, ich will das auch, ich habe Spaß und Freude am Lernen. Dafür sind dann zum Beispiel Dreiergespräche mit Eltern und Kind gemeinsam wichtig, dass man gucken kann, was ist hier in dieser Familie mit diesem Kind wichtig, was kann ich in der Schule tun, damit das alles passt. Ja, und wenn Kinder dann wieder Freude am Lernen haben, dann ist es im Prinzip ganz einfach, dann läuft es tatsächlich fast von alleine. Aber dafür braucht es halt ein paar Aspekte, die entscheidend sind und nicht dieses, der Lehrer steht vorne, das und das wird durchgenommen, jetzt wird der Heftantrag geschrieben und dann gibt es die Probe. Da machen Kinder nicht mit, das mögen sie nicht.
Also Sie haben das zu Wege gebracht mit viel Engagement, mit der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Freude bei Kindern und bei Eltern. Tja, und dafür, dass Ihre Klasse überdurchschnittliche Leistung zu Wege brachte, bekamen Sie ja die blau-weiße Verdienstmedaille Bayerns für innovatives Lehren. Oder wie war das, Frau Czerny?
Es war so, dass die Kinder dieser Klasse die gleichen Probearbeiten geschrieben haben wie die Kinder aus den Parallelklassen. Und sie haben dann mehrfach hintereinander Einserschnitte erzielt. Und beim ersten Einserschnitt hieß es noch, der wurde noch so akzeptiert, aber stand schon in der Luft, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Beim zweiten Einserschnitt hieß es dann schon, Frau Czerny, auch bei Ihnen muss es Vierer, Fünfer und Sechser geben. Und ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht eine Anweisung in der Form ist, sondern dass man sich nicht vorstellen konnte, wie Kinder diese guten Leistungen erzielen. Ja, und wie man sozusagen, wie es gelingen kann, dass innerhalb von wenigen Monaten diese Kinder von einem normalen Notenschnitt auf einen Schnitt von 1,6 oder 8 kommen. Und mir wurde dann eben unterstellt, das wurde dann auch beim nächsten Einserschnitt auch gesagt, ich hätte gefälscht, ich hätte betrogen, ich hätte die Ergebnisse vorgesagt, ich hätte so vorgelesen, dass die Kinder sich die Antworten hätten denken können und all diese Sachen. Und ich wusste, dass ich nichts dergleichen gemacht habe. Und ganz ehrlich, wenn es so gewesen wäre, das Erste, was die Kinder daheim erzählt hätten, wäre, unsere Lehrerin hat uns die Ergebnisse gesagt. Ne?
Sicher.
Also war einfach nicht. Und man muss auch da sehen, im Prinzip kann man das Ganze runter reduzieren darauf, dass wir einfach einen Schritt schneller waren. Ja? Also wenn man sozusagen so arbeitet, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat, die Kinder die Freude haben, man in der Schule darauf achtet, dass man Dinge festigt, die einfach wichtig sind, sodass Kinder wirklich gut darauf zurückgreifen können, dass sie stabile Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die waren einfach dann sozusagen einen Schritt dem Ganzen voraus. Aber das macht ja die Absurdität der Notengebung eigentlich noch bewusster. Ne? Ich meine, ich kann nicht in 3 Monaten die Kinder komplett ändern. Alles, was ich kann, ist, dass sie gerne lernen und dass sie sich damit auseinandersetzen. Und das war alles.
Also mit anderen Worten, gute bis sehr gute Leistungen aller Schülerinnen darf es im Prinzip nicht geben.
Also ich habe so erlebt, dass das zumindest zu Irritationen führt, weil einfach die Erwartungshaltung anders ist und weil wir uns eben nicht vorstellen können, dass alle Kinder gut lernen können und weil es ein Problem mit der Selektion gibt. Also mir wird dann gesagt, dass ich unkollegial bin, weil ich meine Kollegen ausliefere, weil sozusagen die Eltern dann erstens diese Kollegen als unfähig bezeichnen würden, was natürlich so nicht stimmt und auch nie mein Anliegen war. Ich schätze diese Kollegen sehr, wie alle anderen auch, und ich weiß, wie viele Lehrer arbeiten. Aber auch sozusagen, ich muss mir mal vorstellen, wie Eltern reagieren, wenn es ungerecht hier zuginge. Es ist einfach wichtig, dass aus jeder Klasse gleich viele Kinder auf die verschiedenen Schularten gingen. Und nur dann sozusagen hätte man eine Gerechtigkeit da. Ne? Und es dürfe einfach nicht sein, dass aus einer Klasse mehr gingen, da würden sich die Eltern aufregen. Es war dann bei einem Schüler, der hat noch eine Aufnahmeprüfung gemacht, da wurde mir dann gesagt, Frau Czerny, das war ein sicherer Hauptschüler. Ne? Und ich weiß von anderen Kollegen, die haben Ähnliches gehört. Ein anderer Kollege hat mir gesagt, das darfst du gerne sagen. Mir wird gesagt, ich muss die Proben so machen, dass es genügend Hauptschüler gibt. Allein die Anweisung, die man oft hört, die Hauptschulen müssen erhalten bleiben, heißt auch nichts anderes, als schaut, dass es genügend Hauptschüler gibt. Also das ist sozusagen jetzt nicht nur in meinem speziellen Fall mir gesagt worden, sondern es wird ja teilweise auch offenkundig gesagt. Man glaubt nicht, dass alle Kinder gut lernen können, dass wir diese Vielfalt nutzen können, wirklich um alle Kinder zu bereichern und ein wirklich buntes, gutes Miteinander zu gestalten, sondern dieses Denken in diesen 3 Schichten, ja, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, ist so stark da und die Anweisung heißt, wir müssen die Hauptschule halten, heißt nichts anders, bitte stellt die Proben so, dass es genügend Hauptschüler gibt.
Sie, Frau Czerny, wurden, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischenzeitlich ja dann doch auch weich gekocht, nicht wahr? Sie konzipierten nun auch Klassenarbeiten so, dass der erwartete Notenschnitt herauskam, produzierten damit nun auch Winner und Loser, gaben auch 5er und 6er, erfüllten damit also den Selektionsanspruch des Staates, waren dadurch zwar dem Bashing ihrer Vorgesetzten los, handelten damit aber gegen ihre eigenen Normen und Ideale. Welche Auswirkung hatte denn das auf die Kinder?
Also, ich musste das tatsächlich damals so machen, weil ich ja durch meine, ich habe mich an diese ganzen Vorgaben eingelesen und habe eben gesehen, ich habe gar keine Chance. Also egal, was ich mache, ich bin immer diesem Vorwurf ausgesetzt, dass meine Proben zu leicht waren, weil es eben keinen Maßstab gibt. Und wenn man das dann eine Zeit lang erlebt hat, dieses, ich nenne es fast schon Bossing, ja, das hält man einfach irgendwann auch kräftemäßig nicht durch. Und wenn man weiß, man hat gar keine Chance, ja, ich kann gar nicht eine Probe so stellen, dass ich nicht angegriffen werden kann, weil man mir immer sagen kann, ja, du hast es halt schon in der Schule durchgenommen. Ich kann ja meine Kinder nur auf diese 4 vorbereiten, ne? Und wenn das zu gut ist, dann heißt es, das hast du halt schon in der Schule gemacht, das war zu einfach. Aber es gibt keinen Maßstab eben. Also ich konnte tatsächlich nicht anders. Und auf die Kinder hatte das eine ganz fatale Auswirkung. Also die Kinder haben sich sehr schnell wieder als dumm und unfähig bezeichnet. Die Motivation hat nachgelassen, die Hausaufgaben wurden nicht mehr wirklich gemacht. Sie hatten keine Lust mehr. Ich bin ja doch nicht klug, ja, ich kann ja doch nicht rechnen. Wozu das alles? Ich kriege ja doch wieder eine 4. Und es war in einem ganz, ganz kleinen Zeitraum, wir reden da wirklich von 2, 3, 4 Wochen, wo sich sozusagen dieses Arbeiten in der Klasse massiv geändert hat, wo ich auch von Eltern wieder gehört habe, dass sie ihre Kinder angeschrien haben, dass sie ihnen wieder den Sportunterricht gestrichen haben, gesagt haben, jetzt musst du wieder üben. Also man macht an dieser Note wahnsinnig viel fest. Und als ich eben erlebt habe, dass es ja eigentlich nur das ist, wie ich das Ganze gestalte, das ist kein gutes Gefühl. Also das würde ich gern anders haben. Ich hätte da gern schon einen Maßstab, wo ich schaffen kann, dass ich mit den Eltern zusammen sozusagen den Kindern helfen kann, diese Maßstäbe zu erreichen und alle Kinder diese Rückmeldung bekommen, dass sie fähig sind und nicht das, was mit der Notengebung ist, dass sie ja allein das an der Note festmachen und daran sozusagen festmachen, wer sie sind, wie sie sind, was sie können oder auch nicht können und aber eigentlich gar keine Chance haben, dass alle Kinder wirklich gute Leistungen erbringen können.
Wie gehen Sie damit um? Weil Sie müssen ja im Prinzip ja ein gutes Stück gegen Ihre eigenen Vorstellungen unterrichten, kann man so sagen, ne?
Ja, und das ist eine für mich wirklich ganz schwierige Frage, die ich immer wieder wälze. Ich weiß auch, dass ich es jetzt die nächsten Jahre machen muss, dass ich Proben konzipieren muss, die im Prinzip verteilen. Ich für mich kann es jetzt nur so tragen, moralisch, dass ich weiß, dass ich mich eben auf anderer Ebene, so wie jetzt mit Ihnen im Interview oder so, engagiere und versuche, den Leuten deutlich zu machen, dass Noten kein geeignetes Mittel für die Leistungsmessung sind, dass sie den Unterricht zerstören, das Lernen zerstören, unsere Kinder im Prinzip demoralisieren, und versuche sozusagen damit mein schlechtes Gewissen auszugleichen, dass ich trotzdem in diesem System stecke und etwas mache, was in höchstem Maße meines Erachtens unfair ist.
Frau Czerny, zum Schluss noch ein anderer Aspekt. Ist es nicht wahr, dass die Logik von Bildungssystemen einer Gesellschaft deren Reproduktionsbedürfnissen folgt und nicht noch so schön humanistischen Idealen? Wir leben in einer extrem hierarchischen Gesellschaft. Da ist es doch eigentlich nur zu verständlich, dass die, die auf den oberen Stufen der gesellschaftlichen Stufenleiter stehen wollen, dass ihr Nachwuchs ebenfalls dorthin gelangt, möglichst unbehelligt von lästiger Konkurrenz. Ist mit einem Worte also unser Bildungssystem unserer Gesellschaftsordnung nicht durchaus angemessen und haben ihre Vorgesetzten nicht tatsächlich recht, dass sie es sind mit ihren in der Tat ja zutiefst humanistischen Idealen, die in diesem Bildungssystem völlig fehl am Platze sind?
Das ist natürlich jetzt auch wieder eine große Frage. Also natürlich sozialisiert unsere Schule sozusagen unsere Gesellschaft. Und insofern ist da eine gewisse Übereinstimmigkeit und insofern haben Sie recht, bin ich der Störfaktor. Die Frage ist nur, würde es uns allen nicht besser gehen, wenn es anders wäre? Ja? Und ich erlebe zum Beispiel, dass die Eltern nur in diesen Druck kommen, dass ihr Kind sozusagen, also mein Kind first, ja, so ungefähr, nur durch dieses System da reinkommen, wo das gar nicht wollen. In der ersten Klasse erlebe ich, dass es den Eltern wichtig ist, dass es ihrem Kind gut geht, aber auch den anderen, dass es der Klasse insgesamt gut geht, dass da ist ein Miteinander da, das sich dann erst ändert, wenn es eben Verlierer und Gewinner gibt. Und klar, wenn es ein Verlierer-Gewinner-System gibt, dann würde ich auch schauen, dass ich bei den Gewinnern dabei bin. Aber ich erlebe, dass es durchaus anders sein kann, wenn es sozusagen anders wäre, dass es ein Miteinander sein kann, ein Gucken, geht es den anderen auch gut? Und die Frage ist, welche Gesellschaft wollen wir haben? Und was ich so mitkriege, wollen wir tatsächlich eine andere Gesellschaft haben, aber es stecken noch in der anderen fest und sind fast gezwungen, dann diese Wege zu gehen und uns auch irgendwo zu behaupten, um nicht unterzugehen. Meines Erachtens, und vielleicht darf ich das noch ausführen, gibt es dazu eben die Möglichkeit, wenn wir eine andere Art der Leistungsmessung haben, die eben nicht Verlierer und Gewinner produziert, sondern, so wie wir es auch überall außerhalb von Schule übrigens haben, eine Form der Leistungsmessung haben, die nicht ja, vergleicht ständig, sondern die eigentlich eine Leistungsorientierung hat. Und meine Vorstellung Darf ich das jetzt hier noch ausführen?
Aber selbstverständlich. Darum hätten wir jetzt gebeten, dass wir mal dann doch vom gesellschaftlichen Sein abstrahieren oder besser postulieren, dass das gesellschaftliche Sein sich ihren Bildungsidealen anpasst. Das wäre jetzt also die Frage sowieso gewesen, wie sollte Ihrer Meinung nach kindgerechte Schulbildung aussehen?
Okay, ich denke, wir brauchen eine andere Art der Leistungsmessung, die eben dieser Individualität der Menschen viel gerechter wird. Da hat sich einfach auch der Zeitgeist geändert, sodass wir da gar nicht mehr drum rumkommen. Wir haben auch ganz andere Bedingungen. Wir können Kinder nicht mehr zwingen. Wir haben jetzt die Kinderrechte, die uns das gar nicht mehr ermöglichen, in der Form mit Kindern umzugehen und sie unter Druck zu setzen, wie noch vor 30, 40 Jahren. Das heißt, wir müssen anders mit diesen Kindern umgehen. Und wir brauchen einen anderen Anreiz, eben nicht Druck und Stress, weil wir die gar nicht mehr wirklich ausüben können, sondern wir brauchen sozusagen einen anderen Anreiz, dass Kinder wirklich Leistung bringen wollen. Und den kriegen wir nur mit einer anderen Art der Leistungsmessung, die den Kindern gerecht wird. Mein Vorschlag dazu wäre, und das ist eben das Spannende, dass diese Art der Leistungsmessung außerhalb der Schule überall eigentlich gang und gäbe ist, eine leistungsorientierte Messung und nicht eine zeitpunktorientierte vergleichende Leistungsmessung. Wir haben zum Beispiel bei den Sprachkursen Erwachsener haben wir ganz klare Anforderungsstufen, und wer diese Anforderungen erreicht, bekommt das Zertifikat dafür, und für höhere Anforderungen gibt es wieder ein anderes Zertifikat, das heißt ein gewisses Levelsystem. Wenn wir das mit dem Computer vergleichen, warum sitzen unsere Kinder denn so gern vorm Computer? Weil sie immer wieder neu anfangen können, aber wenn sie etwas erreicht haben, sozusagen ein Level höher rutschen und sie bekommen das Erfolgserlebnis, sie werden nicht ständig mit anderen verglichen. Es geht um eine konkrete Leistung, die sie erbringen müssen. Und das wäre zum Beispiel in fachlichen und objektiv abfragbaren Dingen in unserem Schulsystem absolut denkbar, und es wäre sogar viel aussagekräftiger, es wäre dann auch tatsächlich vergleichbar, aber auf faire Art und Weise vergleichbar, was um tatsächliche Kompetenzen und Fähigkeiten geht. Also ich würde in diesen objektiv abfragbaren Dingen auf alle Fälle ein Levelsystem einführen, und das kann man in der Schule auch schon einführen. Dann hat nämlich jedes Kind die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu haben. Wir haben nicht ständig diese Gewinner und Verlierer, und die Unterschiede der Kinder könnten sich dann in unterschiedlichen Leveln deutlich machen, was man dann auch wieder gut zusammenführen kann, wenn man Kinder dann, die auf ungefähr den gleichen Leveln sind, auch unabhängig zum Beispiel dann vom Alter, zusammenfassen kann und so lernen kann, dass man da eine einigermaßen homogene Leistungsgruppe hat. Also da lässt sich dann ganz viel machen, aber eben auf sinnvolle Art und Weise. Und dann hätte man, also ich schlage in meinem Buch einen Kompetenzbaum vor, ähnlich wie jetzt mit den unterschiedlichen Ausrichtungen in den Gymnasien, naturwissenschaftlich, neusprachlich oder so, hätte man in diesem Kompetenzbaum eben auch dadurch, dass sich Schüler selber schon aussuchen können, in welchen Bereichen sie sozusagen dann auch lernen wollen. Ich meine, da reden wir jetzt dann von Schülern im Teenageralter, nicht von den Kleinen, die erstmal die Grundlagen lernen. Aber kann man auch da schon sehen, ja, wer ist mehr im sprachlichen Bereich, der ist halt dann, hat halt da dann seine verschiedenen Level in den verschiedenen Stufen, oder wer im naturwissenschaftlichen Bereich, das lässt sich, denke ich, alles sehr, sehr gut machen, aber eben auf faire Art und Weise. Noch entscheidender finde ich aber, dass über diese objektiv abfragbaren Bereiche hinaus, die man, wie gesagt, gut in einem Levelbereich auf faire Art und Weise machen kann, man dieser Individualität der Schüler und ihren Neigungen und Begabungen gerechter wird, indem man eine individuelle Leistungsdarstellung ermöglicht. Auch das haben wir außerhalb von Schule schon, zum Beispiel, wenn man dran denkt, wenn sich Menschen an der Kunstakademie bewerben. Da ist die Note nicht entscheidend, sondern die gehen mit ihren Produkten dorthin, die malen die Bilder, gehen hin und stellen sich mit denen vor und werden dann an dieser Uni angenommen oder auch nicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich selber irgendwo auszudrücken und ihre Leistung darzustellen. Und da gibt es auch verschiedenste Formen, zum Beispiel eine Portfolioarbeit, wo man darstellen kann, mit welchen Themen habe ich mich beschäftigt, wie bin ich da rangegangen, wie habe ich es gemacht. Und natürlich ist das eine subjektive Leistungsdarstellung dann und wird auch subjektiv bewertet, ist aber da auch in der Uni, in der Kunstakademie genau das Gleiche. Dem einen Professor gefällt es und der nimmt diesen Studenten an und der andere eben nicht. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, sich individuell darzustellen und zu sagen, das ist mir wichtig, so gehe ich ran, dafür, da ist meine Leidenschaft, hier ist meine Begeisterung, so und so mache ich das Ganze. Und ich glaube, der dritte Aspekt, den ich auch immer wieder höre, der eigentlich entscheidend ist, auch wenn es um Anstellungsverhältnisse oder sonst was geht, dass der Mensch sich als solches darstellen kann, eine gewisse Persönlichkeitsdarstellung. Also was interessiert mich generell, ist ein Unterschied, ob jemand 10 Jahre Theater gespielt hat oder ob er sich in einem Altenheim engagiert hat oder ob er was auch immer gemacht hat. Also dieses, was sind eigentlich so meine Interessen, wer bin ich als Mensch? Und wenn man diese drei Bereiche hat, hat man eine Leistungsdarstellung von einem Menschen, die, glaube ich, sehr klar ist, aber die der Mensch an sich sozusagen kontrolliert. Ja? Also er kann sich darstellen, kann sagen, die und die und die Bereiche habe ich im Level-System gemacht. Ich habe in Englisch die Stufe, was weiß ich, E5 und in Mathe E3 oder was auch immer. Es ist vergleichbar, es wäre endlich international vergleichbar in unserer globalisierten Welt, entscheidend wichtig. Ich habe diesen Kompetenzbereich, den individuellen Kompetenzbereich, den ich in Form von Portfolio darstelle, und ich kann mich darstellen als Person. Wäre sehr aussagekräftig und wäre vor allen Dingen fair. Und wir hätten keine Sieger und Verlierer mehr. Wir hätten eine Vielfalt, wir hätten eine Unterschiedlichkeit, und ich glaube, das ist das Entscheidende.
Frau Czerny, wir bedanken uns sehr herzlich für dieses interessante Gespräch bei Ihnen.